Das Hohelied des Goldes. Das Vertrauen in die römischen Münzen war so groß, dass die Menschen selbst jenseits der Grenzen des Imperiums gern Denarii entgegennahmen. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurden die Münzen selbst auf den Märkten Indiens als Zahlungsmittel akzeptiert, obwohl die nächste römische Legion tausende Kilometer entfernt war. Das Vertrauen der Inder in das römische Geld war derart groß, dass die indischen Herrscher mit ihren eigenen Münzen den Denarius kopierten, und zwar bis hin zum Konterfei des Kaisers. Die Bezeichnung Denarius wurde zum Namen für Münzen jeder Art. Die muslimischen Kalifen übernahmen ihn und prägten Dinare. Und bis heute trägt die Landeswährung in Jordanien, Irak, Serbien, Makedonien, Tunesien und einigen anderen Ländern diesen Namen. Während sich die Münzen im lydischen Stil vom Mittelmeer zum Indischen Ozean verbreiteten, entwickelten die Chinesen eine etwas andere Währung, basierend auf Bronzemünzen und ungeprägten Silber- und Goldbarren. Doch die beiden Systeme hatten genug gemeinsam, vor allem die Verwendung von Edelmetallen, dass sich zwischen der lydischen und der chinesischen Zone enge Finanz- und Handelsbeziehungen entwickeln konnten. Muslimische und europäische Händler und Eroberer trugen das lydische System allmählich bis in den letzten Winkel der Erde. Zu Beginn der Neuzeit war die gesamte Welt eine einzige Währungszone, die sich zunächst auf Gold und Silber stützte, dann auf einige verlässliche Währungen wie das britische Pfund oder den amerikanischen Dollar. Die Entstehung einer einheitlichen Währungszone, die die Grenzen von Imperien, Religionen und Kulturen überwand, legte den Grundstein für den Zusammenschluss von Afro-Eurasien und schließlich der gesamten Welt zu einer einzigen wirtschaftlichen und politischen Sphäre. Die Menschen sprachen zwar unterschiedliche Sprachen, gehorchten unterschiedlichen Herrschern und beteten unterschiedliche Götter an, doch sie alle glaubten an Gold, Silber und die Münzen aus diesen Edelmetallen. Ohne diesen gemeinsamen Glauben wäre der Aufbau globaler Handelsnetze unmöglich gewesen. Mit dem Gold und Silber, das die Eroberer des 16. Jahrhunderts in Amerika fanden, konnten die europäischen Händler in Ostasien Seide, Porzellan und Gewürze kaufen und das Wirtschaftswachstum in Europa und Ostasien ankurbeln. Das Gold und Silber aus den Bergwerken Mexikos und Perus zerrann den Europäern zwischen den Fingern und landete in den Schatullen der dankbaren chinesischen Seiden- und Porzellanhersteller. Was wäre aus der Weltwirtschaft geworden, wenn die Chinesen nicht unter derselben Krankheit des Herzens gelitten hätten wie Cortés und seine Mannen und das Gold als Zahlungsmittel verweigert hätten? Aber wie kam es, dass Chinesen, Inder, Muslime und Spanier, die unterschiedlichen Kulturen angehörten, und sich sonst in kaum einer Frage einig waren, gemeinsam an das Gold glaubten? Warum glaubten nicht die Spanier an Gold, die Muslime an Gerste, die Inder an Kaurischnecken und die Chinesen an Seidenballen? Auf diese Frage haben Wirtschaftswissenschaftler eine Antwort. Sobald zwei Gebiete durch Handel miteinander verbunden sind, sorgen die Kräfte von Angebot und Nachfrage dafür, dass sich die Preise für die gehandelten Waren angleichen. Um das zu verstehen, wollen wir uns einen hypothetischen Fall ansehen. Nehmen wir an, als der regelmäßige Handel zwischen Indien und dem Mittelmeerraum begann, hätten die Inder kein Interesse an Gold gehabt und das Metall sei dort fast wertlos gewesen. Aber im Mittelmeerraum war das Gold ein begehrtes Statussymbol und daher teuer. Was passiert? Die Händler, die zwischen Indien und dem Mittelmeerraum hin und her reisen, bemerken diesen Preisunterschied. Sie können ein gutes Geschäft machen, wenn sie das Gold in Indien billig ein- und im Mittelmeerraum teuer verkaufen. Damit schießt in Indien die Nachfrage nach Gold in die Höhe und damit auch sein Preis. Gleichzeitig wird der Mittelmeerraum mit Gold überflutet und der Preis verfällt. Innerhalb kürzester Zeit gleichen sich die Preise in beiden Regionen an. Die Tatsache, dass die Menschen im Mittelmeerraum an Gold glauben, hat zur Folge, dass auch die Menschen in Indien anfangen, daran zu glauben. Selbst wenn die Inder keine Verwendung für Gold gehabt hätten, hätte allein die Tatsache, dass die Menschen im Mittelmeerraum das gelbe Metall nachfragten, dafür gesorgt, dass auch die Inder es schätzen lernten. Wenn die Erde von Aliens besucht würde, die Zwiebelhäute für eine seltene und wertvolle Ware halten, würde der Preis für Zwiebelhäute vermutlich auch auf der Erde explodieren. Die Tatsache, dass andere Menschen an Gold, Kaurischnecken, Dollars oder elektronische Daten glaubten, reicht schon aus, um unseren eigenen Glauben an Gold, Kaurischnecken, Dollars und Daten zu stärken, auch wenn wir diese anderen Menschen ansonsten hassen oder verachten. Christen und Muslime, die sich wegen ihres religiösen Glaubens bekriegten, waren sich in ihrem Glauben an Gold einig. Das liegt daran, dass die Religion uns auffordert, an etwas zu glauben, und das Geld uns auffordert zu glauben, dass andere Menschen an etwas glauben. Jahrtausende lang haben Philosophen, Denker und Propheten das Geld als Wurzel allen Übels bezeichnet. In Wahrheit ist das Geld der Gipfel der menschlichen Toleranz. Geld ist toleranter als jede Sprache, jedes Gesetz, jede Kultur, jeder religiöse Glaube und jedes Sozialverhalten. Geld ist das einzige von Menschen geschaffene System, das fast jede kulturelle Barriere überwindet und nicht nach Religion, Geschlecht, Rasse, Alter oder sexueller Orientierung fragt. Dem Geld ist es zu verdanken, dass Menschen, die einander noch nie gesehen haben und einander nicht über den Weg trauen, problemlos zusammenarbeiten können.